Heute habe ich ein ganz spannendes Thema. Ich muss sagen, ich habe irgendwie gar keinen Titel für meine Predigt. Eigentlich habe ich immer irgendwie einen Titel. Ich hatte einen, aber ich habe ihn wieder gelöscht, ja, weil ich dachte mir, oh nee, da hat eigentlich keiner Bock drauf auf so einen Titel. Es geht um unsere Vergangenheit, ja, um die Vergangenheit von jedem Einzelnen. Man sieht das jetzt nicht so ganz so gut, aber das soll ein, ich glaube, beim ersten Bild ein U-Bahn-Schacht sein. Ein dunkler U-Bahn-Schacht, ja, also das haben die so an sich, es sei denn, diese roten Lichter sind da an. Und manchmal ist ja unsere Vergangenheit nicht so rosig, ja, da ist sie vielleicht, gibt es einiges Dunkles, ja. Vielleicht hast du auch eine coole Vergangenheit, dann herzlichen Glückwunsch, dann das ist das absolut super. Aber bei einigen ist die Vergangenheit nicht so super. Ich starte mal mit unserem allerersten Bibelvers rein. Und zwar, Gott hat uns berufen, in Fülle zu leben. Und der Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wow, was für eine starke Ansage von Jesus. Ich finde, das hört sich doch schon mal richtig gut an, oder? Ein Leben im Überfluss, in Fülle. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann befinden wir uns ja eigentlich an der Quelle des Lebens. Ich sage eigentlich, weil obwohl wir als Kinder Gottes eigentlich an dieser Quelle Jesus sein müssten, uns befinden müssten, lassen wir es häufig zu, dass irgendetwas oder irgendwelche Sachen, zum Beispiel unsere Vergangenheit, diese Quelle vergiftet. Vielleicht erinnert ihr euch gerade, wenn ich so sage, dieses Wort vergiftet, an einen Bericht aus den Medien, was wir in den letzten Tagen verfolgen konnten. Also zumindest ich habe das verfolgt. Und zwar gab es ja vor einigen Tagen einen Bericht aus den USA, aus Florida, meine ich, aus dem Bundesstaat Florida. Da droht ein undichtes Abwasserbecken eine Umweltkatastrophe zu verursachen. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen aus den Nachrichten. Und dieses Abwasserbecken, das hat wohl irgendwo einen Riss, aber jetzt habe ich vorhin nochmal geschaut, man hat da irgendwie keinen zweiten Riss gefunden, alles ist okay. Aber durch diesen Riss, durch diesen einen, da kann es schon zu einer Verschmutzung des Trinkwassers kommen. Also das saubere, gute Wasser droht vergiftet zu werden. Und dieses Bild mit dem Abwasserbecken, ich finde, das passt auch häufig auf unser Leben. Wir kennen die Quelle, Jesus, leiten aber trotzdem irgendwie Abwasser in unser Leben. Wir lassen Dinge in unserem Leben zu, die uns die Fülle rauben, zu der Gott uns eigentlich berufen hat. Und Gott hat uns zur Freiheit berufen. Unsere Bestimmung ist es, in Freiheit zu leben, und wir dürfen uns diese Freiheit nicht wieder wegnehmen lassen. Es gibt viele Dinge, die uns daran hindern, die uns ablenken und die uns auf einen falschen Weg führen können, wenn wir diese Freiheit, die Gott für uns hat, niemals vollständig erleben, so wie er sich das eigentlich gedacht hat. Und eine Sache, die unsere Seele wirklich als Geisel nehmen kann, das ist unsere Vergangenheit. Ich mache als Seelsorger häufig die Erfahrung, dass Menschen sich von ihrer Vergangenheit regelrecht, ich habe schon gesagt, in Geiselhaft nehmen lassen. Und diese Erfahrung, die mache nicht nur ich, sondern ich lese da öfters darüber oder höre von Kollegen. Die Erfahrung machen auch andere Seelsorger, Berater, Psychotherapeuten, Menschen, die mit anderen Menschen viel zu tun haben. Menschen lassen sich von ihrer Vergangenheit in Geiselhaft nehmen. Und viele Menschen, und das sind Christen, keine Ausnahmen, die lassen sich da dann regelrecht davon bestimmen. Im Alten Testament, da gibt es einen Bericht von einem Mann namens Jephtha. Und dieser Jephtha, der lebte zu einer Zeit, da hat Israel noch keinen König gehabt, im Gegensatz zu den anderen Völkern um sie herum. Und die Juden, die haben sich zu der Zeit als ganzes Volk wieder mal komplett von Gott abgewandt, und die sind ihre eigenen Wege gegangen, die aber nicht Gottes Wege für das Volk waren. Und was hat Gott gemacht? Er hat Gericht über sein Volk gehalten, und hat ein ihnen feindlich gesinntes Volk kommen lassen, die Ammoniter hießen die, und die haben ihr Land verwüstet und das Volk Israel unterdrückt. Und während dieser Zeit, muss man sich vorstellen, hat quasi dieser Jephtha gelebt. Und wir können dazu einmal gemeinsam Richter 11, die Verse 1 bis 3 lesen. Genau, Richter 11, 1 bis 3. Da heißt es, Jephtha, der Gileaditer, war ein streitbarer Mann. Er war der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne der Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich bei Jephtha lose Leute und zogen mit ihm aus. Also die Situation ist folgende. Dieser Jephtha, ein Mann aus dem Volk Israel, wird in eine Zeit und in eine Kultur reingeboren, wo Ehre extrem wichtig ist. Und ganz besonders die Familienehre. Und er ist, wie wir lesen können, der Sohn einer Prostituierten. Und in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, da war es eine der übelsten Sachen, die dir passieren konnten, wenn du in so eine Familie kamst, wenn deine Mutter zum Beispiel eine Prostituierte war. Und in der Kultur, da musstest du nicht kommen mit so etwas, wie wir es heute kennen in der westlichen Welt, mit deinem eigenen Lebenskonzept und deiner eigenen Idee von deinem Leben. Das war damals keine Rolle gespielt, wie wir das heute kennen. Wenn du, wie unser Jephtha, der Sohn einer Prostituierten warst, wo die Familienehre generell so einen hohen Stellenwert hatte in der Kultur, dann können wir uns gut vorstellen, dass der es nicht gerade leicht hatte. Ich musste da so dran denken, als ich das gelesen habe, an ganz viele Regionen und Kulturen auf dieser Welt heute. Da ist es ja noch immer so. Da ist die Ehre, die Familienehre, hat einen sehr hohen Stellenwert. Denken wir nur mal an den Nahen oder Mittleren Osten. Ja, man nennt das auch die Region des fruchtbaren Halbmondes. Da ist es wichtig, aus welcher Familie du kommst. Bestimmte Namen sind dort zum Beispiel mit sehr viel Prestige und einer besonderen Würde verbunden. Allein zum Beispiel der Begriff, was wir als Vater kennen, also Baba auf Arabisch, bedeutet nicht allein nur Vater, sondern es ist ein Ehrentitel. Oder der Begriff, also ich habe mal nachgeschaut, was es da so alles gibt, der Begriff des Said ul-Sadat. Das ist ein Ehrentitel für jemanden, der ein Nachkomme des Propheten, des islamischen Propheten Mohammed ist zum Beispiel. Und warum erzähle ich das? Das erzähle ich, weil solche Ehrentitel für uns heute in der westlichen Welt oder in Deutschland, da ist es nicht mehr so wirklich relevant, oder? Da ist okay, vielleicht noch Doktor oder Professor, das ist aber das höchste der Gefühle. Ganz so wichtig ist es heutzutage bei uns nicht mehr. Aber zur Zeit Jephthas, damals, zur Zeit des Alten Testaments, in der Region, da war dein Ehrentitel, dein Familienname, der war da richtig, richtig wichtig. Genauso wie das heute in vielen Teilen der Welt immer noch wichtig ist. Es war eine Kultur der Ehre gewesen. Und jetzt können wir uns ein bisschen besser vorstellen, was es bedeutet haben muss für Jephtha, dass er der Sohn einer Hure genannt wurde. Stell dir mal so ein Leben vor. Stell dir mal vor, dass du nie von anderen akzeptiert wurdest. Ein Leben, wo du ein Ausgestoßener bist. Jephtha wurde sogar von seinen eigenen Brüdern, wie wir lesen, ausgeschlossen. Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen, heißt es da. Du bist nicht Teil unserer Familie, du gehörst zu einer anderen Frau, die auch noch eine Hure ist. Und Jephtha wuchs in einer Familie auf, in der er überhaupt gar nicht akzeptiert wurde und die ihm auch noch dazu vermittelt haben, dass es ihn eigentlich gar nicht geben sollte. Du bist ein Fehler, du bist nichts und du kannst nichts. Und ich habe schon oft mit Leuten gesprochen, die von sich selbst gedacht haben, dass sie ein Fehler sind und dass sie auf der Welt irgendwie falsch sind. Jephtha wusste, dass er nur da war, weil sein Vater irgendwie Mist gebaut hat und seine Mutter mit fremden Männern, ich sag das mal so salopp, in die Kiste gesprungen ist. Und stellt euch mal vor, wie Jephtha sich gefühlt haben muss. Wie, wenn man in so einer Familie aufwächst, in so einer Kultur, wo man stigmatisiert wird, wo man ausgestoßen wird, wo man in so eine Kultur reingeboren wird, die dich von Anfang an für die Fehler der anderen gewissermaßen büßen lassen, verantwortlich machen. Und der Jephtha, der war für seine Lage, in der er war, ja überhaupt gar nicht selbst verantwortlich. Vielleicht kennt ihr persönlich Menschen, wo die müssen bis heute die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen ausbaden, die sie aber gar nicht selbst getroffen haben. Aber so war es ja, die sie selbst getroffen haben. Ja, und bei Jephtha war es halt nicht so. Der konnte halt überhaupt gar nichts dafür. Der konnte nichts dafür, dass er der Sohn einer Prostituierten war. Und trotzdem sagen seine Brüder zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen. Du gehörst nicht zu uns. Was wir aber auch lesen können, und das finde ich ziemlich interessant, das ist, dass Jephtha ein streitbarer Mann war. Ja, ich weiß nicht, was ihr euch jetzt so darunter vorstellt, ein streitbarer Mann. Ich habe mir mal noch andere Übersetzungen angesehen und die schreiben zum Beispiel, und Jephtha der Gileaditer war ein tapferer Held. Ja, also streitbarer Mann, ein tapferer Held, sagt zum Beispiel die Elberfelder Bibel. Oder es gab damals unter den Einwohnern von Gilead einen Mann namens Jephtha und hier sagt die Hoffnung für alle Übersetzung, dass der war ein ausgezeichneter Soldat. Also der Jephtha, der muss, das finden wir jetzt so langsam raus aus dem Text, der Jephtha, der muss so ein Kerl gewesen sein, der trotz allem kein Opfer war. Der hat sich nicht von anderen zum Opfer machen lassen, sondern er hat sein Leben selbst in die Hand genommen. Und hier können wir schon mal was ganz Wichtiges lernen. Egal wie mies unsere Umstände sind, deine Herkunft, was auch immer, hör auf zu jammern und übernimm Verantwortung für dein Leben, weil niemand anderes ist für dich selbst verantwortlich, außer du selbst. Nicht deine Familie, nicht die Gesellschaft, nicht der Staat. Wir können zwar unsere Umstände nicht bestimmen, zum Beispiel, wo wir reingeboren wurden, aber wir können bestimmen, wie wir darauf reagieren. Und der Jephtha, der war niemand, der gesagt hat, ja, ist ja alles ganz blöd und hat einen auf Selbstmitleid gemacht. Okay, vielleicht hat er es eine Zeit lang gemacht, aber nicht ewig, sondern der wollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und er hat ja auch einige Fehler begangen, wie wir noch sehen werden. Der Jephtha, das war ein tapferer Held, ein Mann, der Mut hatte, und zwar zu einer Zeit, als es ihm eigentlich ziemlich mies ging, wie wir gehört haben. Aber irgendwo musste er als besonders tapfer herausgestochen sein, sich bewährt haben, ich weiß nicht, vielleicht in irgendwelchen Schlachten im Krieg, da sagt der Text nichts davon, sondern er sagt einfach nur, dass er tapfer war. Und dennoch haben ihn seine Brüder verachtet. Und das ist tragisch, weil egal was er machte, er wurde nicht akzeptiert, trotz seiner Tapferkeit. Und vielen Menschen geht's ja auch heute so wie diesen Jephtha. Die nehmen ihr Leben zwar in die eigene Hand, aber egal wie sehr du dir Mühe gibst, ob du zum Beispiel aus einem bildungsfernen Hintergrund kommst, ja, man kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Und bei Jephtha haben die vielen negativen Dinge, die er so erlebt hat in seinem Leben, dazu beigetragen, dass er, ich nenne es mal, auf Abwege kam und dass er erstmal sein Leben so richtig gegen die Wand fuhr, dass er sein Leben erstmal so richtig versaute. Wir haben gelesen, dass er ins Land Tob vertrieben wurde und dort schloss er sich einer, ich sag mal, Bande loser Leute an. Ja, damit ist gemeint, also die Hoffnung für alle Übersetzung spricht zum Beispiel von zwielichten Leuten, mit denen er durch das Land zog. Also Jephtha machte quasi Karriere, aber nicht Karriere irgendwo in einem Unternehmen oder so, sondern der Jephtha, der machte quasi als Räuber Karriere und zog mit einer Bande raubend durch die Lande. Und der Jephtha, der war nicht nur so ein Mitläufer gewesen, der sich irgendwelchen Räubern anschloss, sondern der war sogar der Boss gewesen von dieser Räuberbande, der Anführer. Heute würden wir sagen, der war der Anführer von so einer kriminellen Bande gewesen. Und der Text, der sagt darüber, nichts weiter, aber wir können uns gut vorstellen, was die so gemacht haben als Räuberbande, ja. Die haben wahrscheinlich irgendwie gemordet, ja, Leute überfallen, wer weiß, was die gemacht haben, ja. Und so sah das Leben von Jephthah aus, Räuberchef. Und heute würden wir vielleicht sagen, Mafia-Boss, irgendwie modern. Und der Jephthah, der ist tief gefallen, ja, der ist tief gefallen. Der wollte sein Leben in die Hand nehmen, der hatte Mut und Vision, aber die Umstände in seinem Leben, die haben dazu geführt, dass er sich irgendwann dachte, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte ein normales Leben führen und jetzt muss ich hier mit so Räubern abhängen. Und vielleicht kennst du solche Lebensumstände, also jetzt nicht unbedingt, dass du da irgendwie in der organisierten Kriminalität warst, das nicht, wahrscheinlich nicht, ich hoffe nicht, aber du hast vielleicht den Eindruck, dass du es nicht schaffst, die Schatten der Vergangenheit, ich sag mal die Dämonen der Vergangenheit, irgendwo abzuschütteln und hinter dir zu lassen. Deine Vergangenheit scheint irgendwie deine Zukunft zu bestimmen. Vielleicht wurdest du in der Schule mies behandelt, vielleicht wurden immer über dich irgendwelche Lügen erzählt, ja, also irgendwie, ja, die ist ja nicht die hellste, ja, oder so einer findet ja nie eine Frau. Und jetzt glaubst du diese Lebenslügen. Die Lebenslügen bestimmen dich jetzt, weil du sie jahrelang gehört hast und die haben sich tief in dein Herz eingebrannt. Und tief in dir stecken noch immer diese Ängste, dass du abgelehnt wirst. Diese Ängste beeinflussen auch deine Beziehung negativ, dein Verhalten und natürlich auch dein Selbstbewusstsein. Du kennst deinen Vater vielleicht gar nicht oder deine Mutter hat sich nie richtig um dich gekümmert und du denkst dir jetzt, hey, so irgendwie will ich auch gar keine Kinder bekommen, weil ganz ehrlich, ich will nicht dieselben Fehler machen, die meine Eltern gemacht haben. Du hast Angst, wieder verlassen zu werden, weil dein Vater oder deine Mutter abgehauen sind, als du noch klein warst. Und die Freunde haben dich vielleicht enttäuscht und du kannst keine wirkliche Bindung oder Beziehung zu anderen Menschen eingehen, weil du immer noch Angst hast, dass dir sowas ja wieder passieren könnte. Vielleicht fühlt sich dein Leben auch so an wie bei unserem Jephthah, dass du denkst, du bist ein Fehler, dich sollte es eigentlich gar nicht geben. Dein Leben hat dich an viele dunkle Orte geführt, wo du vielleicht gar nicht hingekommen wärst, wenn du nicht so einen kaputten Background, so einen kaputten Hintergrund hättest. Und alles fühlt sich irgendwie vorherbestimmt an und du denkst dir, okay, aus diesem Hamsterrad, da komme ich gar nicht mehr raus. Ich glaube, das ist so ein Denken, was total häufig ist bei Menschen. Ja, dass wir das echt häufig finden, häufiger als uns das lieb ist und als wir denken. Ich kann ja gar nicht anders wegen meiner Erziehung, wegen meiner Herkunft und so weiter. Wir werden im Grunde Opfer unserer Umstände. Und wir hören auch oft von Leuten, die scheinbar gar nicht anders können, als so zu sein, wie sie eben sind, weil sie haben scheinbar ja gar keinen besseren oder anderen Weg in ihrem Leben einschlagen können und irgendwie Verantwortung für ihr Leben übernehmen können. Sie sind ein Produkt ihrer Erfahrungen, sagen wir. Und der Jephthah war scheinbar so ein Typ gewesen. Die Familie wollte ihn nicht, er war weit weg gewesen in diesem Lande Tob, also weit weg von seiner Heimat. Und dann war er auch noch der Chef von einer Räuberbande. Aber als die Not groß wurde, da kamen dann seine Brüder, die ihn zuvor ausgestoßen haben, auf ihn zu und er sollte sie von den Ammonitern befreien. Ich meine, das ist doch heftig, oder? Ich meine, der Jephthah, der wäre doch wahrscheinlich einer der letzten gewesen, normalerweise, den man da fragen würde, oder? Ich meine, da gab es doch sicher andere Israeliten, die einen Hammer durchgestylte Biografie hatten, die besser gewesen wären, irgendwelche Typen mit einem vorbildlichen Leben, die Gott hätte berufen können. Und jetzt fragen die, ich sag mal, so einen Gründer von einer kriminellen Vereinigung, Sohn einer Prostituierten, ob er ihnen helfen kann. Zum Glück, habe ich mir gedacht, zum Glück ist Gott anders als wir. Halleluja, oder? Ich meine, zum Glück hat Gott andere Maßstäbe als wir. Er beruft, was nichts in dieser Welt gilt. Gottes Wege sinnig unsere Wege. Und wo es scheint, dass wir nicht weiterkommen, da baut Gott eine Treppe, damit wir die Mauer, die vor uns ist, überwinden können. Wo für uns das vermeintliche Ende ist, da macht Gott einen Neuanfang. Wenn du denkst, dass Gott mit dir fertig ist, dann hat er seine Geschichte mit dir noch lange nicht zu Ende geschrieben. Der Jephtha, der hat sich vielleicht schon damals selbst abgeschrieben gehabt. Genauso wie die Menschen um ihn herum ihn abgeschrieben haben. Den schaut Gott an und sagt ihm dann, hey, ich sehe in dir einen tapferen Helden und ich werde mit dir Großes schaffen. Ich werde dich benutzen, um meinem Volk die Freiheit zu bringen. Eine Sache, die mir persönlich als unperfekten Menschen immer wieder viel Trost spendet und auch euch Trost spenden sollte, ist, Gott liebt es, sich durch unperfekte Menschen, Menschen, die zerbrochen sind, die total kaputt sind, zu verherrlichen. Also wenn du von dir selbst glaubst, von Zeit zu Zeit einen Versager zu sein oder eine Versagerin zu sein, ich glaube das manchmal von mir, ja, dann herzlich willkommen in Gottes Mannschaft. Unperfekte Menschen willkommen. Ganz ehrlich, so ein Schild sollte über jeder Gemeinde stehen. Die komplette Bibel ist super ehrlich darin, dass Gott mit unperfekten Menschen arbeitet. Da liest man von so Menschen, die absolut kaputt und zerbrochen waren. Ich meine, hey, Moses, das war ein Mörder gewesen. Ja, der hat irgendeinen Ägypter totgeschlagen. Oder denken wir nur mal an David. Ja, ich meine, der Kerl, der war eine ganze Zeit lang Partisanenkämpfer gewesen. Mal davon abgesehen, dass er einen Mann von einer anderen Frau an die Front geschickt hat, damit er dort irgendwie umkommt. Hat auch noch funktioniert, der Plan. Nur weil er irgendwie auf die stand, ja, und weil er die scharf fand. Ja, das hat David gemacht. Ich meine, wie mies ist das, oder? Und von so Menschen schreibt die Bibel, von so Menschen möchte Gott tatsächlich, dass wir Bescheid wissen. Spannend, oder? Von Jephtha können wir noch weiterlesen, und zwar wieder in Richter 11, in den Versen 29 und 32. Da heißt es dann, da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Er durchzog das ganze Ostjordanland von Gilead im Süden bis zum Stammesgebiet von Manasse im Norden, um seine Truppen zu sammeln. Dann kehrte er nach Mizpa in Gilead zurück und führte das Heer in die Schlacht gegen die Ammoniter. Dann zog Jephtha in den Kampf gegen die Ammoniter und der Herr schenkte ihm den Sieg. Also Gott rüstet Jephtha mit der Kraft des Heiligen Geistes aus und er gebraucht ihn tatsächlich, diesen Jephtha, diesen kaputten Typen, um sein Volk aus der Unterdrückung durch die Ammoniter zu befreien. Gott gebraucht Jephtha, um sich selbst zu verherrlichen, um seinen Namen groß zu machen, um zu zeigen, dass er durch so jemanden sein Volk befreien kann und auch will. Jephtha, den alle abgeschrieben haben, der aus einer kaputten Familie kam, wurde zum Anführer von dem ganzen Volk. Gott heilt, Gott fügt wieder zusammen und Gott glaubt an uns. Und für Gott bestimmt unsere Vergangenheit, für Gott bestimmt deine Vergangenheit, nicht deine Zukunft. Im Psalm 27, da können wir lesen, in Vers 10, selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich dennoch auf. Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich auf. Wenn deine Eltern nicht an dich glauben, wenn die Menschen um dich herum nicht an dich glauben, hey, dann darfst du dir sicher sein, dass der Herr, dass Gott dich aufnimmt. Gott sieht dein Potenzial und er möchte, dass es zum Vorschein kommt, egal was andere Menschen sagen. Denn wir wissen, seine Maßstäbe sind nicht unsere Maßstäbe. Gott hat einen ganz anderen Blick auf dich und dein Leben. Egal wie kaputt du bist, egal wie kaputt deine Vergangenheit ist, ob du das selbst gewählt hast oder ob andere Menschen dafür verantwortlich sind, die es nicht gut mit dir gemeint haben, Gott hat in deinem Leben noch viel mit dir vor. Ich weiß nicht, aus welchem familiären Hintergrund du kommst, Vielleicht kommst du aus irgendeiner Familie, wo du geliebt wurdest, geborgen warst, dich geborgen gefühlt hast und auch warst, wo man dein Potenzial erkannt hat, wo du gefördert wurdest. Ja, du konntest irgendwie von Anfang an ein Musikinstrument lernen und was es da so alles gibt. Man hat deine von Gott gegebenen Gaben gesehen und man hat dich da gefördert. Aber vielleicht kommst du auch aus einem nicht so tollen, super coolen Hintergrund. Ich zum Beispiel, ich habe meinen Vater nie kennengelernt, also wirklich nie gesehen. Also nicht mal Geld oder Geburtstagskarten, also gar nichts, rein gar nichts. Und ich bin damals mit meinen drei Geschwistern, damals waren wir zu viert als Kinder, und mit meiner alleinerziehenden Mutter in so einem, also einen großen Teil der Kindheit in so einem Sozialbau groß geworden. Und ich habe da während meiner Kindheit ziemlich viele miese Sachen erlebt. Ich will gar nicht so viel erzählen, da ist nicht der Raum dazu. Vieles gehört auch vielleicht eher in den Hauskreis, aber nur mal so als Beispiel. Das war so eine, müsst ihr euch vorstellen, so eine Hochhaussiedlung, ja, sowas wie es auch in Offenbach gibt, ja, nur ein bisschen schöner als in Offenbach, ja, genau, ein bisschen schöner als in Offenbach. Und ich habe da in so einer Hochhaussiedlung gewohnt, es waren so drei Hochhäuser und ich habe quasi in der Mitte gewohnt, in diesem Hochhaus. Und immer mal wieder, es ist kein Witz, was ich euch erzähle, immer mal wieder sprangen von unserem Haus oder vom Hochhaus gegenüber irgendwelche Leute in den Tod. Ja, und ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, weil, also einmal, ich weiß das Geräusch noch, da gab es so ein Vordach bei diesem Hochhaus und da hat irgendeiner, bam, durchgeflogen. Und das haben wir halt immer mitbekommen als Kinder und ich habe es auch einmal selbst gehört. Und du hast es vor allem dann mitbekommen, weil halt immer vorne dran irgendwelche Leute, die das weggespritzt haben, quasi das Blut und so von den Leuten. Also da haben sich ständig, ich glaube, alle 4 bis 6 Monate haben sich da Leute runtergeschmissen. Man hat dann irgendwann oben so ein Gitter hingemacht und so. Es sind immer noch Leute ein Stockwerk weiter runter, da runtergesprungen und so. Und irgendwann habe ich das dann so nicht mehr mitbekommen oder nicht mehr, ja genau, kann mich nicht mehr so dran erinnern. Aber es war echt irgendwie eine ganze Zeit so, dass da die Leute runtergesprungen sind und war nicht so cool gewesen. Das war jetzt nur, ist nur so eine Sache, die ich so erzählen möchte. Und Situation heute, ja, ich habe mich bekehrt, ich habe irgendwie ein Studium abgeschlossen, bin glücklich verheiratet, wir haben unseren Paul, unseren kleinen Sohn, der ist jetzt 9 Monate alt. Die Vergangenheit schmerzt, aber wir wissen heute, meine Frau und ich, wir haben erst heute wieder drüber gesprochen, wir merken heute immer wieder Gottes Hand über unserem Leben und wie er uns segnet. Ja, und meine Frau hat es auch nicht einfach gehabt immer. Und was ich damit sagen will, ist eigentlich, Gott hat mich geheilt und wieder hergestellt und der will und er kann das auch mit dir machen. Gott kann deine Art zu denken komplett verändern und er kann auch verändern, wie du zum Beispiel auf andere Menschen zugehst. Ich habe erlebt, wie Gott in mein Leben gekommen ist und er hat mein Leben komplett verändert. Ich sag immer wieder mal, ich bin heute immer noch eine Katastrophe, aber früher war ich noch eine deutlich größere Katastrophe gewesen und Gott kann das verändern und will dich verändern. Häufig macht er das durch einen Ehepartner, aber das ist ein anderes Thema, ja? Gott hat mich innerlich geheilt und klar, die Narben tun noch immer weh, aber Gott hat mich rausgeholt aus einem Leben, das voll an die Wand gefahren war, wie auch bei so einem Jephtha. Und er hat mich befähigt, heute Menschen helfen zu können, die ihr Leben nicht auf die Kette bekommen, nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe erst, letzte Woche glaube ich war das, habe ich mich mit jemandem getroffen, junger Mann, nenne es keine Namen, auch gar nicht von unserer Gemeinde, ja, also er hat nichts mit unserer Gemeinde zu tun, da hat mich ein anderer Pastor gebeten, hey, treff dich mal mit dem, der wohnt in Darmstadt und der ist, ja, Anfang 20 und so Einwanderer-Generation, irgendwie 3. Generation und der kriegt sein Leben einfach nicht auf die Kette, der versucht seit er 15 ist, irgendwie eine Ausbildung zu machen, kriegt's nicht hin, trinkt jeden Tag stattdessen 7 Dosen Red Bull, zockt den ganzen Tag Computer und den hat mir quasi so einer gesagt, rede mal ein bisschen mit dem, du wirst es wahrscheinlich ein bisschen besser können als ich. Und ich glaube, ich konnte ihm ein Stück weit helfen und so, aber da ist natürlich noch viel Bedarf, Redebedarf oder Handlungsbedarf, ja, weil das ist natürlich kein Leben und mit 20 oder so, Mitte 20 kannst du auch noch viel machen und so, dass es nicht noch schlimmer wird. Und was ich damit sagen will, ist, Jesus will auch dich nicht nur dazu befähigen, dein Leben zu meistern und deine eigenen Baustellen anzugehen, sondern er will auch, dass du als Christ eine geistige Mutter, ein geistiger Vater für andere Menschen bist, für andere Menschen sein kannst und ihnen dabei helfen kannst, ihr eigenes Leben zu meistern. Gott gebraucht Menschen häufig, also gerade Menschen, in deren Leben es drunter und drüber ging, und um anderen Menschen zu helfen, gesunde Ehen, gesunde Beziehungen zu führen und ja, einfach ein gesundes, super oder besseres Leben zu führen. Und wenn du vielleicht die oder der bist, die kein Selbstbewusstsein hatten, weil Menschen über sie schlecht gesprochen haben oder Schlechtes ausgesprochen haben über ihr Leben, dann sollst du der sein, der andere Menschen ermutigt, der andere aufbaut, der ihnen ihren Wert, den sie haben, in Gottes Augen wieder neu zuspricht. Dass sie wirklich wieder diesen Zuspruch haben von dem, was Gott in ihnen sieht. Wir sollen als Christen in erster Linie Ermutiger sein und keine Menschen, die andere Menschen verrückt machen. Ja, nervt mich immer wieder, was ich alles im Internet lesen muss von irgendwelchen Christen, die irgendeinen Mist schreiben und andere Menschen verrückt machen, ja, irgendwie, ob es jetzt Corona-Sachen sind mit Impfungen und so weiter, das nervt mich richtig, ja, sei nicht so jemand, sei jemand, der andere Menschen ermutigt, ja, das ist die Hauptsache. Und du brauchst dazu nur eine einzige Qualifikation in deinem Leben, und damit möchte ich auch schließen, Lobpreisteam kann sich langsam bereit machen. Du brauchst nur eine Qualifikation in deinem Leben, und zwar nicht deine makellose Vergangenheit, sondern Gottes Gegenwart in deinem Leben. Gottes Geist macht neu und Gottes Geist erweckt auch tote Herzen wieder zum Leben. Ja, das ist die einzige Qualifikation, die du brauchst. Gottes Gegenwart in deinem Leben immer wieder aufs Neue. Amen.